Durch die Bibel. Eine Entdeckungsreise durch das Buch der Bücher von Dr. Vernon Mackey. Ins Deutsche übertragen und gesprochen von Kai-Uwe Wojczak.
Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe unserer Sendereihe Durch die Bibel. Schon seit einiger Zeit sind wir in den Psalmen unterwegs. Diesmal im Mittelpunkt die Psalmen 44 und 45. Beide stammen von den Söhnen Korach und sind, wie es ausdrücklich heißt, zur Unterweisung bestimmt. Thematisch aber liegen sie ziemlich weit auseinander. Gleich der erste Vers von Psalm 44 macht es deutlich, auch dieser Psalm dient dazu, den Zuhörern oder Lesern etwas beizubringen. Er ist ein Lehrpsalm, eine Unterweisung, wie es gleich am Anfang ausdrücklich heißt. Wie die beiden vorhergehenden Psalmen, so stammt auch Psalm 44 von den Söhnen Korach, einer Sippe, die zu den Leviten gehörte. Die Söhne Korach waren als Tempelsänger tätig. Leider ist es auch diesmal unmöglich, genau nachzuvollziehen, auf welche konkrete geschichtliche Situation der Psalm Bezug nimmt. Aus dem Inhalt lässt sich nur schließen, dass sich das Volk Israel in einer bedrängenden Lage befindet. Berücksichtigt man die Tatsache, dass manche Psalmen auch prophetisch gedeutet werden können, dann wird eine exakte Zuordnung zu einem bestimmten Ereignis noch schwieriger. Das Einzige, was man wohl in diesem Fall sagen kann, ist, dass das Volk Israel in der besagten Situation noch immer auf seinen Messias wartet. Denn die Sehnsucht nach dem Messias, die Sehnsucht nach Erlösung, ist diesem Psalm deutlich abzuspüren. Hier nun die beiden ersten Verse aus Psalm 44. Eine Unterweisung der Söhne Korach vorzusingen. Gott, wir haben mit unseren Ohren gehört, unsere Väter haben's uns erzählt, was du getan hast zu ihren Zeiten in alten Tagen. Dass sich die Israeliten in schwierigen Situationen an die gute alte Zeit zurückerinnern, das ist zunächst mal nichts Besonderes. Das machen viele von uns doch genauso. Und jüngere Leute behaupten immer, dass vor allem die Älteren dazu neigen, auf das Vergangene zu blicken. Vermutlich haben sie sogar recht, weil doch die Älteren auf einen viel größeren Schatz an Lebenserfahrungen zurückblicken können. Das Zurückblicken auf vergangene Zeiten hat in Vers 2 allerdings noch eine ganz andere Dimension. Der Psalmbeter denkt nicht nur zurück an Vergangenes, sondern zieht die Schlussfolgerung: Wenn Gott für das Volk Israel damals so viel Gutes getan hat, dann kann er es auch heute. Und genau deshalb, das werden wir nachher noch sehen, liegt der Psalmbeter mit seinem Gebet Gott in den Ohren. Im Buch der Richter, Kapitel 6, ist auch ein solches Zurückblicken auf die Vergangenheit überliefert. Da ist es Gideon, der betet: Ach, mein Herr, ist der Herr mit uns? Warum ist uns dann das alles widerfahren? Und wo sind alle seine Wunder, die uns unsere Väter erzählten und sprachen: Der Herr hat uns aus Ägypten geführt? Nun aber hat uns der Herr verstoßen und in die Hände der Midianiter gegeben. Soweit das Gebet Gideons. In einer äußerst schwierigen Situation, in der schon fast alles verloren erscheint, klammert sich der Beter an die Erfahrungen seiner Vorfahren und erinnert Gott sozusagen daran, auch diesmal helfend einzugreifen. Ich bin der Meinung, davon können wir uns heute etwas abgucken. Lassen Sie uns nicht nur voller Sehnsucht auf die ach so guten alten Zeiten zurückblicken, sondern lassen Sie es uns in der Gewissheit tun, dass Gott auch in der Gegenwart und Zukunft ein lebendiger Gott ist. Ein Gott, der uns durch alle Situationen hindurchträgt. In Psalm 44 erreichen wir nun Vers 3. Du hast mit deiner Hand die Heiden vertrieben. Sie aber, die Israeliten, hast du eingesetzt. Du hast die Völker zerschlagen. Sie aber hast du ausgebreitet. Obwohl auch hier der konkrete historische Hintergrund nicht erwähnt wird, kann man sich so gut wie sicher sein, dass die Eroberung Kanaans gemeint ist. Denn die ist für das Volk Israel das große Thema schlechthin. Unter Mose wurden die Israeliten aus der ägyptischen Knechtschaft geführt und durch die Wüste gebracht, und unter Josua haben sie das verheißene Land Kanaan eingenommen. Mit Gottes Hilfe vertrieben sie die meisten der Bewohner, die das Land besiedelt hatten, denn diese verehrten fremde Götter. Vers 4. Denn sie, die Israeliten, haben das Land nicht eingenommen durch ihr Schwert, und ihr Arm half ihnen nicht, sondern deine Rechte, dein Arm und das Licht deines Angesichts. Denn du hattest Wohlgefallen an ihnen. So wie die Eroberung Kanaans abgelaufen war, wäre es später nicht schwer gewesen, ein wenig zu flunkern und die heldenhaften Taten der Israeliten hervorzuheben. Doch genau das tut der Psalmbeter nicht, sondern er bekennt, Gott war es, der den Israeliten das Land Kanaan gegeben hat. Sie haben es nicht durch eigene Klugheit oder mit eigener Kraft eingenommen. Zeigte sich Gottes Rechte und sein Arm damals noch mit machtvoller Stärke, so kämpfte er rund 1200 Jahre später mit ganz anderen Bandagen, wenn ich das mal so ausdrücken darf. Im Johannesevangelium Kapitel 3 lesen wir, denn also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Zurück zu Psalm 44. Hören wir nun auf den Herzensschrei, den der Psalmbeter zu Gott schickt. Vers 5. Du bist es, mein König und mein Gott, der du Jakob Hilfe verheißest. Mit dem Namen Jakob ist hier das Volk Israel gemeint. Sie erinnern sich vielleicht, dass Jakob von Gott den Namen Israel bekam und dass aus seinen 12 Söhnen die 12 Stämme Israels hervorgegangen sind. Der Psalmbeter legt also dem Volk Israel das Bekenntnis in den Mund, du bist mein König und mein Gott. Und dann folgt die Bitte, er möge doch den Israeliten beistehen. Der Psalmbeter äußert diese Bitte, indem er Gott sozusagen an seinen Bund mit Israel und an seine Zusagen erinnert. Du bist es, mein König und mein Gott, der du Jakob Hilfe verheißest. Und dann wünscht sich der Psalmbeter, dass Gott noch einmal so machtvoll eingreifen möge, wie er es bei der Eroberung Kanaans getan hat. Ich lese weiter ab Vers 6. Durch dich wollen wir unsere Feinde zu Boden stoßen, in deinem Namen niedertreten, die sich gegen uns erheben. Denn ich verlasse mich nicht auf meinen Bogen, und mein Schwert kann mir nicht helfen, sondern du hilfst uns von unseren Feinden und machst zu Schanden, die uns hassen. Spätestens an dieser Stelle stellen wir uns wieder die Frage, welche geschichtliche Situation hat der Psalmbeter erlebt, als er diese Verse niederschrieb? Nun, manche Bibelausleger gehen davon aus, dass es sich hier überhaupt nicht um eine übliche Auseinandersetzung handelt, sondern dass hier auf prophetische Weise auf die Endzeit hingewiesen wird. Wenn es so sein sollte, könnte es sich um die Zeit der sogenannten großen Trübsal handeln, eine Zeit der Not, in der auch die Gläubigen im Volk Israel in Bedrängnis geraten werden. Andererseits berichtet das Alte Testament immer wieder über Anfeindungen aus den Nachbarvölkern. Im zweiten Buch der Chronik, Kapitel 20, wird ein solcher Fall geschildert. Die Israeliten mussten sich damals unter König Josaphat gegen die Ammoniter und Moabiter zur Wehr setzen, ohne dass der Grund dafür in irgendeiner Schuld des Volkes Israel zu finden gewesen wäre. Das erinnert mich daran, wie sehr ich persönlich darunter leide, wenn mich Leute anfeinden, denen ich nie etwas angetan habe oder die ich womöglich nicht einmal kenne. Für mich als Christ kommt es dann allerdings nicht in Frage, so wie der Psalmbeter zu bitten, mach du zu Schanden, die mich hassen. Vielmehr gilt das, wozu der Apostel Paulus im Römerbrief am Ende von Kapitel 12 aufruft. Rächt euch nicht selbst, meine Lieben, sondern gebt Raum dem Zorn Gottes, denn es steht geschrieben, die Rache ist mein, ich will vergelten, spricht der Herr. Vielmehr, wenn deinen Feind hungert, gib ihm zu essen, dürstet ihn, gib ihm zu trinken. Wenn du das tust, so wirst du feurige Kohlen auf sein Haupt sammeln. Lass dich nicht vom Bösen überwinden, sondern überwinde das Böse mit Gutem. Soweit der Apostel Paulus. Sein Rat, dem Zorn Gottes Raum zu geben, also es Gott zu überlassen, ob und auf welche Weise er einen Menschen bestrafen will, das gilt ganz besonders dann, wenn ich mir überhaupt kein Urteil über das Verhalten dieses Menschen erlauben kann. Wenn jemand zum Beispiel durch sein Verhalten dazu beiträgt, dass Gottes Wort nicht ungehindert verbreitet werden kann. Ein solcher Mensch braucht nicht einmal ein erklärter Feind der christlichen Botschaft zu sein. Vielleicht ist er sogar Pastor von Beruf, der aber zwischendurch immer wieder eine bestimmte Lieblingssünde begeht, was ihn vor anderen Leuten unglaubwürdig macht. Natürlich macht sich ein solcher Mensch schuldig. Aber wie hat Jesus einmal zu einem Kreis von ehrwürdigen Männern gesagt, die eine Ehebrecherin steinigen wollten? Wer unter euch ohne Sünde ist, der werfe den ersten Stein. Was übrigens die Glaubwürdigkeit oder die Unglaubwürdigkeit von Pfarrerinnen und Pfarrern, Pastorinnen und Pastoren angeht, dafür sind meines Erachtens nicht nur sie selbst verantwortlich. Denn in manchen christlichen Elternhäusern wird selbst am Mittagstisch vor Kindern und Jugendlichen so über sie hergezogen, dass sie überhaupt keine Chance mehr haben, die Herzen dieser jungen Leute zu erreichen. Das heißt, manchmal sind es die erwachsenen Gemeindemitglieder, die ihren Pfarrer oder ihre Pastorin regelrecht demontieren, ohne sich dessen bewusst zu sein. Zurück zu Psalm 44. Die Israeliten sind offenbar in großer Not und bitten Gott flehentlich, dass er doch eingreifen möge. Im Buch des Propheten Daniel ist von einer solchen Situation die Rede, die meiner Meinung nach erst irgendwann in der Zukunft eintreten wird. Daniel hat nämlich eine Vision, die von vier Tieren und von einem Menschensohn handelt. Als Menschensohn bezeichnet sich im Neuen Testament Jesus mehrfach selbst. Aber in dieser Vision Daniels kommt auch eine Person vor, die von manchen Bibelauslegern mit dem Antichristen in der Endzeit in Verbindung gebracht wird. Daniel berichtet über diese Person: Er wird den Höchsten lästern und die Heiligen des Höchsten vernichten und wird sich unterstehen, Festzeiten und Gesetz zu ändern. Sie werden in seine Hand gegeben werden eine Zeit und zwei Zeiten und eine halbe Zeit. Das heißt, diese widergöttliche Gestalt wird Krieg führen gegen die Gläubigen des Volkes Israel. Ob der Verfasser von Psalm 44 ganz natürliche, menschliche Feinde im Blick hat oder ob seine Worte auch prophetisch zu verstehen sind, das ist überaus schwer zu entscheiden. Wie so oft in den Psalmen halte ich es für durchaus möglich, dass der Psalmbeter selbst nicht wusste, dass seine Worte nicht nur die Vergangenheit und die Gegenwart beschreiben, sondern auch eine ferne Zukunft. Ich springe nun zu den Versen 22 und 23. Dort wird betont, dass sich die Israeliten in der beschriebenen Notlage keiner eigenen Schuld bewusst sind. Wenn wir den Namen unseres Gottes vergessen hätten und unsere Hände aufgehoben zum fremden Gott, würde das Gott nicht erforschen? Er kennt ja unseres Herzens Grund, doch um deinetwillen werden wir täglich getötet und sind geachtet wie Schlachtschafe. Mit anderen Worten, wenn wir heimlich zu fremden Göttern beten würden, hätte der wahre Gott es doch längst entdeckt. Ist es nicht vielmehr so, dass wir gerade wegen unseres Glaubens an Gott von unseren Feinden verfolgt werden? Vers 24. Wache auf, Herr, warum schläfst du? Werde wach und verstoße uns nicht für immer. Wer so mit Gott spricht, wer sich traut, ihn zu fragen, warum er anscheinend schläft, der muss wirklich verzweifelt sein. Während der Zeit des jüdischen Makkabäeraufstandes gegen das Seleukidenreich, dieser Aufstand geschah sozusagen an der Nahtstelle zwischen der Zeit des Alten und des Neuen Testaments, da gab es eine Gruppe von Priestern, die hatten sozusagen die Aufgabe, sich als Wecker zu betätigen. Das waren Leute, die zu Gott schrien: Wache auf, Herr, warum schläfst du? Tatsächlich hatten damals viele Juden den Eindruck, Gott sei am Schlafen. Aber Johannes Hyrkanos, ein bedeutender Makkabäer und hoher Priester, hat diesem fragwürdigen Brauch ein Ende gesetzt. Er fragte die Leute: Sollte jemand, der Gott ist, wirklich schlafen? Hat die Schrift nicht gesagt: Siehe, der Hüter Israels schläft und schlummert nicht? Dieser Mann hatte recht. Man braucht Gott nicht zu bitten, aufzuwachen, selbst wenn es Zeiten gibt, in denen man das für nötig hält. Gott ist jederzeit bereit einzugreifen, wenn er es für angebracht hält. Ich lese nun die drei letzten Verse aus Psalm 44. Warum verbirgst du dein Antlitz, vergissest unser Elend und unsere Drangsal? Denn unsere Seele ist gebeugt zum Staube, unser Leib liegt am Boden. Mache dich auf, hilf uns und erlöse uns um deiner Güte willen. Wir erreichen nun Psalm 45, den ich zu den messianischen Psalmen zähle. Denn im neutestamentlichen Hebräerbrief wird auf diesen Psalm Bezug genommen und bestimmte Aussagen werden auf Jesus Christus, den Messias, bezogen. Außerdem ist Psalm 45 auch wieder ein Unterweisungspsalm, der von den Söhnen Korach geschrieben wurde. Der erste Vers lautet: Eine Unterweisung der Söhne Korach, vorzusingen, nach der Weise Lilien, ein Brautlied. Dass beim Singen ausgerechnet eine Melodie mit dem Titel Lilien verwendet werden soll, finde ich höchst passend, denn in einer alten, sehr freien aramäischen Übersetzung der hebräischen Bibel, dem Targum, wird seltsamerweise ein Vers aus dem Hohelied Salomos durch einen Zusatz ergänzt, der auf den Messias hinweist. Am Anfang von Kapitel 2 heißt es im Hohelied: Ich bin eine Blume in Scharon und eine Lilie im Tal. Und in der aramäischen Übersetzung wurde hinzugefügt: Deine Schönheit, Messias König, ist größer als die der Menschenkinder. Die Lilie wird hier also zum Symbol für den Messias. Was den Inhalt von Psalm 45 betrifft, so handelt es sich zunächst einmal um ein Lied zur Hochzeit eines Königs, eines israelitischen Königs. Aber wie vorhin schon angedeutet, verwendet der Schreiber des Hebräerbriefes verschiedene Elemente daraus und bezieht sie eindeutig auf Jesus Christus. Und so könnte man Psalm 45 auch als einen Psalm ansehen, der von Christus handelt, wie er wiederkommt, um sein Reich auf der Erde aufzurichten. Ich lese nun die Verse 2 und 3. Mein Herz dichtet ein feines Lied, einem König will ich es singen. Meine Zunge ist ein Griffel eines guten Schreibers. Du bist der Schönste unter den Menschenkindern. Voller Huld sind deine Lippen. Wahrlich, Gott hat dich gesegnet für ewig. In unserer Kultur ist es eher ungewöhnlich, einen Mann mit solchen Worten zu beschreiben. Du bist der Schönste unter den Menschenkindern und voller Huld sind deine Lippen. Aber hier handelt es sich ja auch nicht um irgendeinen Mann, sondern um einen König. Und wenn wir diesen Psalm auf Jesus Christus hindeuten, erscheinen mir diese Worte durchaus passend. Schließlich schreibt Paulus im 2. Korintherbrief, Kapitel 3, Nun aber schauen wir alle mit aufgedecktem Angesicht die Herrlichkeit des Herrn wie in einem Spiegel. Das heißt, den Christen wird die Herrlichkeit des Herrn immer mehr offenbart. Noch allerdings gewährt der Blick in den Spiegel nicht seine ganze Herrlichkeit. Denn zur Zeit des Apostels Paulus wurde solch ein Spiegel aus blank poliertem Metall hergestellt, so dass das Spiegelbild leicht verschwommen war. Auf eine besondere Formulierung in Vers 2, die man nur allzu schnell überliest, möchte ich Sie noch hinweisen. Da heißt es: Mein Herz dichtet ein feines Lied. In Anlehnung an den hebräischen Bibeltext müsste man eigentlich übersetzen: Ich walle über von guter Rede. Gemeint ist damit, dass dieses Lied, dass dieser Psalm von Gott inspiriert ist. Die gute Rede, also das, wovon dieser Psalm handelt, geht weit über das hinaus, was sich ein sterblicher Mensch ausdenken könnte. Wir kommen nun zu den Versen 4 und 5. Sie liefern uns noch weitere Hinweise auf das äußere Erscheinungsbild des Königs. Da heißt es: Gürte dein Schwert an die Seite, du Held, und schmücke dich herrlich. Es möge dir gelingen in deiner Herrlichkeit. Zieh ein Heer für die Wahrheit in Sanftmut und Gerechtigkeit. So wird deine rechte Hand Wunder vollbringen. Dieser König setzt sich ein für die Wahrheit in Sanftmut und Gerechtigkeit, und seine rechte Hand werden Wunder vollbringen. Nun ja, im Orient mag es durchaus üblich sein, die Eigenschaften und Fähigkeiten eines edlen Herrschers so zu beschreiben. Und dennoch erinnert mich diese Beschreibung natürlich in erster Linie an Jesus Christus, der eines Tages wiederkommen wird, um seine Herrschaft auf der Erde für alle sichtbar zu errichten. Er ist der König der Juden, wie er dem Statthalter Pontius Pilatus selbst bestätigt hat, als dieser ihn danach fragte. Die Israeliten erwarteten, dass der Messias mit einem Schwert auf die Erde kommt. Beim ersten Mal, als er auf die Erde kam, da kam er ohne Schwert. Sie werden sich erinnern, dass, als Jesus verhaftet wurde, einer seiner Jünger sein Schwert zog und dem Knecht des Hohenpriesters das Ohr abschlug. Und Jesus sagte, stecke dein Schwert an seinen Ort, denn wer das Schwert nimmt, der soll durchs Schwert umkommen. Aber wenn Jesus eines Tages wiederkommt, wird er die Welt im Aufruhr finden und er wird die Macht haben, sein Reich aufzurichten. Vers 6. Scharf sind deine Pfeile, dass Völker vor dir fallen. Sie dringen ins Herz der Feinde des Königs. Für mich als Christ ist das ein Bild für Jesus Christus, den König, der auf die Erde kommen wird. Im apostolischen Glaubensbekenntnis, das in vielen Gemeinden gelegentlich gesprochen wird, heißt es ja über ihn, er sitzt zur Rechten Gottes des allmächtigen Vaters, von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Der nun folgende Vers 7 in unserem Psalm scheint mir eine Art Schlüssel zum rechten Verständnis zu sein. Dieser Vers lautet, Gott, dein Thron bleibt immer und ewig, das Zepter deines Reichs ist ein gerechtes Zepter. Dieser Vers ist in meinen Augen deshalb so wichtig, weil er im Hebräerbrief, Kapitel 1, in den Versen 8 und 9 direkt auf Christus bezogen wird. Dort heißt es, von dem Sohn hat Gott gesagt, Gott, dein Thron, währt von Ewigkeit zu Ewigkeit. Und das Zepter der Gerechtigkeit ist das Zepter deines Reiches. Du hast geliebt die Gerechtigkeit und gehasst die Ungerechtigkeit. Darum hat dich, o Gott, dein Gott gesalbt, mit Freudenöl, wie keinen deinesgleichen. Sowohl Gott, der Vater, als auch sein Sohn Jesus Christus werden hier einfach Gott genannt. Die Herrschaft Christi wird sich in vielen Punkten wohltuend von dem unterscheiden, was sonst viele Herrscher auszeichnet. Im Matthäusevangelium, Kapitel 25, sagt Jesus über seine Wiederkunft auf der Erde, »Wenn aber der Menschensohn kommen wird in seiner Herrlichkeit und alle Engel mit ihm, dann wird er sitzen auf dem Thron seiner Herrlichkeit, und alle Völker werden vor ihm versammelt werden.« Und er wird sie voneinander scheiden, wie ein Hirt die Schafe von den Böcken scheidet, und wird die Schafe zu seiner Rechten stellen und die Böcke zur Linken. Da wird dann der König sagen zu denen zu seiner Rechten, »Kommt her, ihr Gesegneten meines Vaters, ererbt das Reich, das euch bereitet ist von Anbeginn der Welt.« Dann wird er auch sagen zu denen zur Linken, Geht weg von mir, ihr Verfluchten, in das ewige Feuer, das bereitet ist dem Teufel und seinen Engeln. Soweit ein Ausschnitt aus dem Matthäusevangelium, Kapitel 25. Und nun wieder zurück zu Psalm 45. Dort heißt es in Vers 8, Du liebst Gerechtigkeit und hassest gottloses Treiben. Darum hat dich der Herr, dein Gott, gesalbt mit Freudenöl, wie keinen deinesgleichen. Zur Zeit des Alten Testaments wurden Propheten und Könige gesalbt. Als Jesus zum ersten Mal auf die Erde kam, ist er sozusagen als Prophet gekommen. Er hat die Menschen vor dem kommenden Gericht gewarnt und sie dazu eingeladen, sein Erlösungswerk anzunehmen. Wenn Jesus ein zweites Mal kommt, dann kommt er als König, als Herrscher und als Richter. Dennoch heißt es in Vers 9, Deine Kleider sind lauter Myrrhe, Aloe und Kassia. Aus Elfenbeinpalästen erfreut dich Saitenspiel. Dieser Vers erinnert mich daran, dass wir uns Jesus, den Sohn Gottes, niemals als einen harten und unbarmherzigen König und Richter vorstellen sollten. Ja, gerecht, das ist er, aber auch barmherzig. Sein Gnadenangebot gilt. Er ist am Kreuz für die Sünden der Menschen gestorben, und sie brauchen ihn nur als Erlöser anzunehmen, um errettet zu werden. Im Johannesevangelium, Kapitel 15, wird Jesus mit den Worten zitiert, »Wie mich mein Vater liebt, so liebe ich euch auch. Bleibt in meiner Liebe. Das sage ich euch, damit meine Freude in euch bleibe und eure Freude vollkommen werde.« Liebe Hörer, Christen haben allen Grund, sich zu freuen. Und wenn sie Lust dazu haben, dann singen sie das Lied »Freue dich, Welt, dein König naht« auch mal außerhalb der Advents- und Weihnachtszeit. Denn es handelt von der Wiederkunft Christi und steckt voller Vorfreude auf dieses Ereignis. In Psalm 45 kommen wir nun zu einigen Versen, die erinnern uns daran, dass dieser Psalm in den meisten Bibelausgaben die Überschrift trägt, ein Lied zur Hochzeit des Königs. Ich lese ab Vers 10. In deinem Schmuck gehen Töchter von Königen. Die Braut steht zu deiner Rechten in Goldschmuck aus Ophir. Höre, Tochter, sieh und neige dein Ohr, vergiss dein Volk und dein Vaterhaus. Den König verlangt nach deiner Schönheit, denn er ist dein Herr, und du sollst ihm huldigen. Im Alten Testament wird die christliche Kirche oder die christliche Gemeinde nicht namentlich erwähnt, aber ich glaube, man kann sie dennoch hier und da erahnen. So sollten wir beispielsweise immer dann aufmerken, wenn im Alten Testament von Bräuten die Rede ist. Denn einige von ihnen zeichnen sich durch Wesensmerkmale aus, die in der christlichen Tradition schon früh auf die Kirche hin gedeutet wurden. Rebekka und Ruth sind zwei typische Beispiele dafür. Den Hintergrund dafür liefert das Neue Testament. Dort wird die christliche Gemeinde an einigen Stellen mit einer Braut verglichen, die von ihrem Bräutigam sehnlichst herbeigewünscht wird. Wenn wir den gerade vorgelesenen Abschnitt aus Psalm 45 so deuten wollen, dann heißt das für die Kirche oder die christliche Gemeinde: Mache dich schön für deinen Bräutigam. Du willst doch nicht, dass du einen verschlafenen oder ungepflegten Eindruck machst, wenn du mit ihm zusammentriffst. Außerdem heißt es in Vers 11, vergiss dein Volk und dein Vaterhaus. Das könnte für die Kirche oder die christliche Gemeinde bedeuten, alles Irdische ist nebensächlich, konzentriere dich ganz auf den Herrn. Psalm 45 schließt mit dem Ausruf des Psalmisten, ich will deinen Namen kundmachen von Kind zu Kindeskind. Darum werden dir danken die Völker immer und ewig. Das war eine weitere Folge aus der Sendereihe Durch die Bibel. Herzlichen Dank für Ihr Interesse. Ich würde mich freuen, wenn Sie bei der nächsten Folge wieder mit dabei sind. Dann werden wir uns gleich drei Psalmen auf einmal vornehmen, nämlich die Psalmen 46, 47 und 48. Also, bis zum nächsten Mal, auf Wiederhören und Gottes Segen mit Ihnen.